Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, ich grüße Sie. Superstar Timothée Chalamet startet gerade nochmal so richtig durch. In seinem neuen Film spielt er einen völlig verrückten Tischtennis-Champion.
Woher kommen Sie?
New York, und Sie?
Auch aus New York.
Was machen Sie da?
Ich bin Profisportler.
Wirklich? Welcher Sport?
Ich spiele Tischtennis.
Tischtennis?
Ja.
Das ist ein Sport?
Ja, natürlich. Ich nehme hier an den British Open teil. Ich spiele morgen in Wembley vor ausverkauften Rängen das Finale gegen Japan. Ich vertrete
Moment,
die USA.
Marty Supreme, wirklich ein atemloser, genial gespielter Film, in dem es ja noch um ganz andere Dinge geht als Tischtennis und dem eine enorm erfolgreiche Marketingkampagne vorausging. Das ist Thema gleich hier im Kompressor. Außerdem gibt es ein Update zur weiter eskalierenden Berlinale-Krise und die Zukunft der Intendantin Trisha Tuttle. Willkommen zum Kompressor. Immer Ärger um die Berlinale. Bis heute Mittag ging es gar um den Kopf der Intendantin Trisha Tuttle. Warum? Weil der Auftritt des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah al-Khatib am Sonntag ein politisches Beben ausgelöst hatte. Wieder mal muss man ja sagen, al-Khatib hatte der Bundesregierung vorgeworfen, Partner eines angeblichen Völkermordes im Gazastreifen zu sein und drohte anschließend.
Palestine remembers. We will remember everyone who stood with us. And we will remember everyone who stood against us.
Also die Palästinenser werden sich erinnern, wer zu ihnen gehalten hat und wer gegen sie war. Das lässt natürlich Raum für Interpretationen, aber es ist schon schwer, da keine versteckte Drohung drin zu sehen. Ja, daraufhin gab es Empörung, heftige Debatten, heute eine Krisensitzung mit Kulturstaatsminister Weimar. Vorläufiges Ergebnis im Moment. Trisha Tuttle bleibt jedenfalls noch. In der Kulturbranche hatte sie viel Rückhalt bekommen, aber die Lage bleibt äußerst angespannt und wir wollen das Ganze einordnen mit unserem Filmkritiker, Redakteur und Berlinale-Berichterstatter Patrick Quilinski. Hallo.
Hallo.
Also Patrick, was ist da im Hintergrund eigentlich passiert? Wer hat da was gewollt und welche Fäden gezogen?
Ja, wenn ich das zu 100% wüsste, wäre es alles viel leichter einzuordnen. Also aktuell befinden wir uns wirklich in so einer heiklen Lage, weil die Kommunikation sowohl aus den Kreisen der Bundesregierung als auch von der Berlinale selbst nur punktuell stattfindet, teils auch widersprüchlich verläuft. Das hat dann gestern, glaube ich, so Raum gelassen für Mutmaßungen und Behauptungen, ihr sei gekündigt worden, der Trisha Tuttle. Dann hieß es, sie habe selbst hingeschmissen. Also wenn man alle öffentlichen Aussagen, die es aber gibt, zusammennimmt, müssen wir sagen, wir wissen es einfach nicht. Also es hat sich auch ein politischer Druck wohl in den letzten Tagen aufgebaut. Wenn man sich so in den sozialen Medien umhört, sieht man Filmemachende, aber auch Politikerinnen und Politiker aus Deutschland, die sich auf einer Plattform wie X von Elon Musk auslassen und sagen, man muss die Fördermittel der Berlinale streichen, man muss Trisha Tuttle entlassen. Aber zurzeit stochern wir dann doch alle im Nebel, was den Ursprung und die Motivation dieser Debatte angeht. Dann kamen noch diese Medienberichte der Bild-Zeitung gestern hinzu. Mhm. Also Stand jetzt können wir nichts ausschließen, aber auch nichts Verlässliches sagen. Das ist sehr frustrierend, weil der Schaden nicht nur eine Person oder eine Position betrifft. Er ist viel größer und reicht über die Berlinale hinaus. Denn international entsteht gerade das Bild, dass in Deutschland politische Kräfte, wer auch immer, die Autonomie einer Kulturinstitution angreifen. Und damit stellen sich Fragen nach dem Zustand der Kunstfreiheit in diesem Land. Und im Grunde könnte jetzt nur Trisha Tuttle Klarheit schaffen, indem sie sich äußert. Also wie stellt sie sich die Zukunft mit der Berlinale vor? Aber sie ist derzeit nicht erreichbar. Sie sucht sich jetzt einen Freiraum, was ich auch übrigens verstehen kann. Umso bemerkenswerter fand ich natürlich den internationalen Rückhalt, den sie innerhalb von 12 Stunden aus der gesamten Filmbranche im In- und Ausland bekommen hat.
Also man hat ja auch wirklich von allen möglichen Seiten gelesen, dass sie an sich einen guten Job gemacht hat. Aber jetzt eben dieses Politikum, also wie würdest du jetzt dieses vorläufige Ergebnis bewerten mit Blick auf das, wie es mit der Berlinale weitergeht, dass eben Tuttle jetzt erstmal noch bleibt?
Ja, ich würde sagen, heute wurde erstmal nichts entschieden, sondern nur vertagt. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man jetzt hier den Rücken breit gemacht hat und gesagt hat, Berlinale, wir sind an deiner Seite. Und auch dieser knappe Satz aus der Pressemitteilung des BKM klingt jetzt nicht wie so eine Stärkung. Also da heißt es ja, die Gespräche über die Ausrichtung der Berlinale werden in den kommenden Tagen zwischen der Intendantin Trisha Tuttle und dem Aufsichtsratsgremium fortgesetzt. Da lese ich jetzt keine Unterstützung. Tuttle wird vermutlich jetzt erstmal wirklich nochmal mehr Raum brauchen. Insgesamt ist es wirklich sehr schwer, eine konkrete Position zu dieser Geschichte zu beziehen, weil viele Fragen sind offen. So viele Widersprüche stehen im Raum. Man muss wirklich abwarten, was passiert. Ich vermute, nächste Woche wissen wir dann mehr.
Und welches Licht wirft diese ganze Affäre jetzt eben wiederum auf die Berlinale und die Politik generell in Deutschland?
Ja, kein gutes, müsste man sagen. Also gerade wenn man sich die internationalen Briefe durchliest von den internationalen Filmemachenden, sind ja nicht nur Filmemacher, sind ja auch Festivalleitungen und so weiter, fragt man sich, was geht hier eigentlich in Deutschland vor sich, wie kann man das verhindern? Ich meine, die Berlinale braucht die Rückendeckung aus der Politik. Es geht nicht, dass man der Leitung ständig irgendwie den Rücken fällt, irgendwelche Drohkulissen aufbaut und Forderungen stellt. Jedes große A-Film-Festival ist von Teilen des Staates subventioniert. Ja, das gilt für Cannes, das gilt für Venedig. Aber irgendwie habe ich dort das Gefühl, dass man diese Festivals machen lässt und ihnen auch irgendwie die Freiheit gibt, ihre Entscheidungen auch zu geopolitischen Dingen zu machen. Hier hat man so die Haltung, wir zahlen, also bestimmen wir. So kann keiner, der dieses Festival leitet, dieses Festival einigermaßen in ruhige Gewässer führen. Das hat auch nichts mit Trisha Tuttle zu tun. Mhm. Also es wäre ein klares Signal jetzt vonnöten, dass man gemeinsam offen und verlässlich zusammenarbeitet, in bester Absicht für die Zukunft eines Filmfestivals, das sich immer noch als freier Raum für alle Künstlerinnen und Künstler, die darin auftreten, versteht.
Also es soll natürlich frei bleiben, das ist völlig klar, das wird jeder unterschreiben. Gleichzeitig hast du ja eben andere Festivals erwähnt, Cannes und Venedig, die scheinen das ja irgendwie zu schaffen, dass da nicht dieser einseitige Eindruck entsteht. Und da muss man sich natürlich wahrscheinlich trotzdem fragen, ob man das anders managen kann. Also was würdest du in der Hinsicht empfehlen oder was würdest du dir vorstellen?
Also ich gucke nach Cannes und Cannes sagt seit Jahren, hier findet politische Äußerung nicht statt. Das ist einfach verboten. Auf dem roten Teppich keine Anstecker, keine Plakate, keine Demonstrationen in der ganzen Stadt. Das ist alles einfach verboten, weil man das nicht haben möchte. Mhm. Das könnte man natürlich machen, obwohl in Berlin, wie man das durchsetzen möchte, da habe ich eigentlich keine Vorstellung davon. Ich meine, selbst in Italien, wo ja die Postfaschisten von Giorgia Meloni gerade an der Macht sind und dort auch ihre politischen Kandidaten an die Spitze der Biennale gesetzt haben, auch die greifen eigentlich nicht politisch in die Arbeit des Festivals ein. Die sind eigentlich zufrieden, dass sie sich im Glanz dieses Festivals sonnen können. Auch dort hat man eine gewisse Freiheit, damit umzugehen. Und ich finde, dass die Berlinale vielleicht auch so ein bisschen aus den Fängen der Politik befreit werden könnte, ohne dass man hier gleich natürlich die Subventionen streicht. Aber es muss ja möglich sein, dass die Berlinale mit Künstlerinnen und Künstlern über alle Themen redet, die die Künstlerinnen und Künstler beschäftigt, ohne dass immer groß so eine Idee von Staatsverrat im Raum trägt. Man muss das vielleicht auch ein bisschen runterkochen. Es ist am Ende auch nur ein Festival.
Und dass man vor allem nicht jedes Jahr dieses Déjà-vu hat und die gleiche Empörungsspirale sich wieder dreht. Die Diskussion um Meinungsbeiträge, insbesondere zu Nahost und Gaza bei der Berlinale, geht weiter. Fürs Erste bleibt die Intendantin, aber wir wissen nicht, wie lange. Das waren die Hintergründe, die es im Moment gibt von unserem Filmkritiker Patrick Wilinski. Danke dir.
Sehr gerne.
Gehört im Deutschlandfunk Kultur. Der Dub- und Reggae-Musiker Lee Scratch Perry war schon zu Lebzeiten legendär. Er war geheimnisumwoben und verrückt. Jetzt ist ein monumentaler Bildband über sein Black Ark Aufnahmestudio in Kingston, Jamaica erschienen. Dort hat der Mann Popgeschichte geschrieben, anfangs noch mit recht gefälligen Hits, wie etwa Chicken Scratch, das ihm diesen Namenszusatz eingebracht hat. Lee Scratch Perry, einer der einflussreichsten Musiker der Dub-Musik. Der Bildband über sein Black Ark Studio zeigt einen wirklich magischen Ort voller seltsamer Gegenstände, die Wände bunt beklebt. Später allerdings ist er wohl abgebrannt, angezündet von Perry selbst, heißt es. Herausgeber des Bildbandes ist Lorenzo Bernet, der als Junge Nachbar der Perrys war, also von Lee Scratch und seiner Frau. Denn der ist Ende der 80er dorthin gezogen, weil er eine Schweizerin geheiratet hat. Das ist in Einsiedeln in der Schweiz gewesen. Und jetzt ist Lorenzo Bernet in der Leitung. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo.
Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen, diesen Bildband zu machen? Also welche Beziehung hatten Sie zu Lee Perry?
Also das geht bis in die Schulzeit zurück. Und da hatte ich einen Jungen in meiner Klasse, der hat gemeint, ja, mein Papa, das ist der König von Jamaika. Und als Kind hört sich das immer ein bisschen an wie so eher unglaubwürdig, habe ich das gedacht. Und dann der Papa hat auch so eine Krone gehabt aus CDs und das war uns allen eher unheimlich. Und erst viel später wurde mir eigentlich klar, wer diese Person überhaupt war und wie wichtig er auch für die weltweite Musikgeschichte auch war.
Und wie haben Sie ihn selber erlebt?
Also wir haben Er war immer lustig und immer laut und ich habe natürlich nichts verstanden von dem Patois-Jamaikanisch damals als Vorstadtjunge. Und es hat auch ein bisschen unheimlich als Kind, weil das alles so gefunkelt hat, so magisch gefunkelt. Und damals war mir tatsächlich auch nicht klar, wie wichtig er als Musiker ist, nämlich der visuelle Eindruck ist mir eigentlich am meisten geblieben. Also der hat immer sehr viel Kunst gemacht in seinem Studio und der hatte halt diese zwei Studios. Und dann haben wir eigentlich davon gehört, dass in Jamaika eben dieses Black Ark Studio, wo er, zwar das, der Musikraum war abgebrannt, aber außenrum gab es da noch ganz viel eigentlich, was gerettet werden musste, weil das Haus wurde bald verkauft. Und dann ging es darum, eine Ausstellung zu machen. Und es ging darum, plötzlich haben wir mit dem Herausgeber Edition Patrick Frey, konnten wir eine Mission starten, wo wir eigentlich während 2021 konnten wir dann dahin, eigentlich noch bevor das Haus bevor das alles weggeräumt wurde. Ja.
Und also das sind ja jetzt verschiedene Orte und ich stelle mir das so vor, Lee Scratch Perry muss ja ein totaler Exot gewesen sein in ihrem Heimatort in der Schweiz, wo er der ja eben auch ein paar Jahre offensichtlich war. Und dann ist er aber wieder nach Jamaika zurückgegangen. Und wann haben Sie ihn jetzt sozusagen im Studio erlebt? Wann war das?
Also im Studio, als Kind hat er im Studio eigentlich immer vor sich hingewerkelt. Es lief immer Musik und parallel hat er Kunst gemacht. Also für ihn war das, für den Black Ark Künstler, für diesen Sound, das war immer schon auch, glaube ich, ein synästhetisches Erlebnis. Also man spricht auch im Dub, spricht von ihm, der macht einen sehr malerischen Sound. Und wenn man das genauer hinhört, macht das auch Sinn, dass der eigentlich jemand war, der die Fühler schon immer recht weit draußen hatte. Also und dann in Einsiedeln hat er natürlich weitergemacht in seinem Projekt, das hieß dann da Blue Ark, also die Ark, die er war, ist dann echt global geworden und für uns natürlich mega spannend eigentlich auch, dass man das wieder zum ersten Mal aufarbeiten konnte.
Also wir wollen natürlich jetzt unbedingt wissen, wie diese Bilder aussehen, wie sie wirken, wie dieses Studio war. Aber ganz kurz noch, haben Sie ihn wirklich selber gesprochen und wie war er zu Ihnen? War er nett?
Er war nett, ja. Und er ist jemand, der eigentlich sehr auch, man muss in seine Welt eintauchen, weil natürlich ist es das ist ein Künstler. Und ich meine, wo es mich dann wirklich eigentlich nochmal reingezogen hat, ist, als ich dann in Jamaika ankam zum ersten Mal irgendwie eben und dann war ich in diesem Garten von diesem Black Ark Studio, von diesem legendären Studio und das war eben vor jetzt ein paar Jahren und dann habe ich da so auf einem irgendwie so einen tropischen Baum hochgeschaut und habe da so einen Space Shuttle entdeckt und das war tatsächlich eines, wo ich auch als Kind damit gespielt hatte. Das hatte er dann einfach nach Jamaika gebracht, um damit Kunst zu machen.
Also wir sehen ja allerhand Objekte auf diesen Fotos, die Sie akribisch gemacht haben. Also auch die Wände natürlich über und über beklebt mit allem, was man sich vorstellen kann. Fotos, Postern, Notizen, CDs, Platten etc. Technik überall verbaut. Und das Ganze aber auch ja mit Natur durchwachsen gewissermaßen. Also Schuhe mit Baumstämmen drin etc. Also vielleicht, dass Sie diesen Ort nochmal beschreiben. Wie hat der auf Sie gewirkt?
Also wenn man das jetzt kunsthistorisch umschreiben müsste, ist das wie so eine Art, vielleicht so ein Pixel-orthodoxes Heiligengemälde, beklebt mit CDs, wo alles funkelt und glitzert. Eigentlich eine Art wie so ein Pictorial Coral Reef, also so ein Korallenriff von Bildern, wo man wie eigentlich abtaucht, runtertaucht in so eine Art eigentlich Bildwolke. Und ich glaube, das ist so, also eigentlich die Ikonografie des Dubs. Also man hat dann Bilder von Haile Selassie, vom Löwen, von den Rasta-Löwe. Man hat aber auch paradiesische andere Tiere. Und also es ist eigentlich ein großer Pantheon, also ein Schrein, den er sich eigentlich gebaut hat. Ja, vielleicht so.
Also ein Destillat des Dub sozusagen, wenn man sich diesen Band irgendwie anschaut. Würden Sie sagen, ist die Lee Perry-Forschung damit ein Stück weiter oder bleibt dieser Mann ein ewiges Rätsel?
Das ist ein ich glaube, das geht um das Echo und es geht um, ich glaube, das ist der Echo-Space des Künstlers und das ist das Echo, was auch seine Musik so einflussreich gemacht hat über zwei Zitate, über Clubmusik etc. Und viele Spuren führen zu ihm zurück und die visuelle Komponente ist jetzt dazugekommen und das macht auch nur Sinn, also dass das jetzt auch ins Museum kommt, das ist auch wichtig, weil er gilt als Afrofuturist der ersten Stunde und das war auch wichtig bei diesem Projekt, dass man auch Leute zusammenbringt, die diese Texte schreibt, dass man diese Hausaufgaben macht, damit man, das muss ins Museum, damit man das auch institutionalisieren kann und eigentlich diese Forschung vorantreibt, ja.
Der Bildband Black Art über das gleichnamige Aufnahmestudio von Lee Scratch Perry in Jamaica. Lorenzo Bernert hat den Band herausgegeben. Ich bedanke mich.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Alexandra Nestmann.
Berlinale Intendantin Tricia Tuttle bleibt erstmal. Eine Krisensitzung zu einem möglichen vorzeitigen Aus für sie blieb ohne Ergebnis. Laut Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sollen die Gespräche weitergehen, auch über die Ausrichtung der Berlinale. Hintergrund sind Debatten um den Nahostkonflikt. Aus der Kulturbranche gibt es viel Protest und Solidarität für Tuttle. Hunderte Filmschaffende haben sich in einem offenen Brief zu Wort gemeldet. Die Frage, die jetzt gestellt werden muss, ist, inwieweit darf ein Filmfestival zu einem politischen Festival werden, sagt unser Hauptstadt-Kulturkorrespondent Wladimir Walzer.
Ich glaube, sie hat vermutlich auch die Bedeutung dieses Themas unterschätzt. Die Debatte geht vielleicht auch gar nicht mal um die Frage, welche politischen Perspektiven da sozusagen verhandelt werden dürfen oder nicht dürfen. Selbstverständlich, wir leben in einem freien Land, da herrscht Meinungsfreiheit und alles, was nicht verfassungswidrig ist oder strafrechtlich relevant, davon muss gesagt werden. Ich glaube, die Debatte geht auch ein bisschen mehr darum, dass das so hoch politisiert worden ist und gerade eben in Bezug auf Gaza und auf den Nahen Osten, andere Regionen, andere politische Debatten wurden ja kaum in der Intensität geführt, dass die Aufmerksamkeit auf die Filme eben dann geringer ist und die Filme so ein bisschen hinten runterfallen. Es ist und bleibt ja ein Filmfestival.
Bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes wird der südkoreanische Filmregisseur und Drehbuchautor Park Chan-wook neuer Leiter der Jury. Er löst Juliette Binoche ab. Das Festival will so seine enge Verbindung zum südkoreanischen Kino betonen. Caroline Düller.
Park Chan-wook sei eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des zeitgenössischen Kinos, heißt es zur Begründung. Seine Filme seien instinktiv, subversiv und barock und in jeder Hinsicht mutig, was Drehbuch, Stil und Moral betrifft, schreibt die Festivalleitung in einer Mitteilung. Der 62-Jährige hat in Cannes bereits selbst mehrere Preise abgeräumt. 2004 etwa wurde Chan-wook für das Rachedrama Oldboy mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet.
Die russische Justiz will heute das umstrittene Strafverfahren gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly fortsetzen. Tilly hatte Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontagsumzug mit Karikaturen von Präsident Putin gebaut. Laut Gericht muss er sich wegen Verunglimpfung der russischen Staatsorgane verantworten. Dazu gehört neben der russischen Armee auch der Präsident. In Berlin öffnet sich im legendären Kino International heute zum ersten Mal seit 18 Monaten wieder der Glitzervorhang. Das denkmalgeschützte Kinogebäude aus den 60ern wurde detailgetreu restauriert. Von den charakteristischen Kronleuchtern über die blauen Theatersitze bis hin zum Vorhang aus tausenden Pailletten. Kinobau gilt als Ikone der DDR-Architektur. Zahlreiche Filme aus DDR-Produktion feierten im International ihre Premiere, darunter der DEFA-Streifen Coming Out. Zur Eröffnung wird eine ganze Woche die US-Abenteuerkomödie Marty Supreme gezeigt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Die Comedy-Reihe Fun Facts startet kommende Woche. Bis zu 200 Prominente wollen da auf der Bühne und aufgezeichnet im Video Fakten sprechen lassen, aber humorvoll verpackt, wie es heißt, und damit gegen Fake News ankämpfen. Tja, wie das gehen soll, wie das wird, das erzählt uns gleich der Comedian Abdulkader Chahin hier im Kompressor. Im Studio weiter Max Oppel, hallo. Alle wollen Fakten vermitteln, auch wir. In Zeiten von Fake News und KI ist das Versprechen, echt und eben faktenbasiert zu berichten, für Medien überlebenswichtig. Nun geht die Showreihe Fun Facts an den Start. Laut Eigenwerbung sollen da Fakten durch Humor und Prominenz mehr Reichweite bekommen. Entertainer, Musiker, Schauspieler, Autoren wie Heinz Strunk, Dota Kehr, Caroline Herfurth, Marc-Uwe Kling und viele mehr wollen humorvoll und konstruktiv ein tägliches 15-minütiges Nachrichtenformat präsentieren. Auf Bühnen in Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig und München. Partner dabei, das auch aus Steuermitteln finanzierte Medienunternehmen Korrektiv. Am Montag geht es los. Die erste Show ist schon ausverkauft und wir sprechen hier im Kompressor mit Comedian und Fun Facts Teammitglied Abdulkader Chahin. Hallo.
Hi.
Ja, welche Art Nachrichten wollen Sie denn da aufgreifen und wie wird das aufbereitet? Geben Sie mal ein Beispiel.
Also das Ding ist folgendermaßen, wir wollen tagesaktuell sein. Wir werden uns dementsprechend in sogenannten Writers' Rooms treffen. Ich bin beispielsweise ansässig in Köln. Das heißt, ich werde dann mit den KollegInnen, die in Köln auch sind, am selben Tag morgens uns da zusammensetzen. Wir kriegen vom Korrektiv meistens dann Beispiele, arbeiten auch ganz eng mit Korrektiv zusammen und schauen uns an, was ist so heute passiert, was ist gestern passiert etc. und bereiten das Ganze dann humoristisch auf. Und also, abends geht es dann sofort in die Aufzeichnung.
Also angenommen, Trump hat irgendwas zu Zöllen beschlossen, dann greift ihr das möglicherweise auf und Korrektiv gibt euch die Informationen dazu, oder wie?
Richtig, also Korrektiv schaut auch, ist so das Bindeglied. Wir haben da Menschen, die so das Bindeglied sind zwischen Writers' Rooms und Korrektiv, dass alles faktenbasiert bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Und ja, wenn Trump meint, wieder Zölle zu erhängen, überall auf der ganzen Welt, dann greifen wir das auf und sorgen dafür, dass das unterhaltsam weitergetragen wird.
Und inwiefern ist das unterhaltsam? Ist es dann wie Stand-up-Comedy oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich würde eher sagen satirisch, aber klar, ich bin auch Comedian und Satiriker. Wir haben Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen in den Writers' Rooms selber genauso. Aber ja, wir bereiten das Ganze halt humoristisch auf. Das kann halt wie Comedy sein, aber auch Satire, Kabarett, aus jedem Bereich haben wir da Leute. Und ja, da arbeiten wir mit den gängigen stilistischen Mitteln von Bühnenkünstlern.
Ich muss aber sagen, ich kann es mir im Moment noch nicht so ganz vorstellen, denn wenn sich das Nachrichtenformat nennt, das kann es ja so eigentlich gar nicht sein, weil Nachrichten müssen ja auch währenddessen quasi aktualisiert werden. Die werden ja sozusagen manchmal minütlich überholt. Wie soll das dann gehen? Und vor allen Dingen, was ist dann Fakt dabei? Denn um Fakten soll es ja gehen. Und was ist dann letztlich doch ja Einordnung und komödiantische Interpretation?
Also das Ding ist, ich würde sagen, der große Unterschied besteht eigentlich darin, also faktisch sind wir genauso und kontextualisierend sind wir genauso. Heißt, wenn jetzt, Sie wollten darauf hinaus, dass auch Sachen sich verändern können. Und da sind wir aber auch sehr flexibel und variabel, dass wir auch Sachen nochmal einordnen oder falls etwas, sage ich mal, sich anders entwickelt, nehmen wir dazu auch ziemlich schnell Stellung. Müssen Sie sich halt vorstellen, Sie schalten irgendwie einen ganz normal öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender ein, um Informationen zu konsumieren. So, das kann man jetzt natürlich komplett faktisch machen oder man kann es auch humoristisch machen. Und das ist unser Ansatz. Der Ansatz ist in erster Linie, dass wir unabhängig sind. Das Ganze finanziert sich halt selbst. Und auf der anderen Seite möchten wir generationenübergreifend arbeiten. Das heißt, junge Leute kriegt man nicht dazu, irgendwie Markus Lanz einzuschalten abends, weil der halt auch gar nicht lustig ist. Oder irgendwie was, sage ich mal, vermittelt, was jetzt auch junge Leute erreicht. Und da sind wir halt stärker besetzt mit dem Konzept.
Aber da haben wir ja nun wirklich das Internet, wo unzählige Menschen, also auf YouTube oder TikTok oder wo auch immer, also sogenannte Content Creators, ja wirklich aus ihren Zimmern heraus hunderttausende Menschen erreichen. Also vor allen Dingen Junge eben mit genau dem Anspruch, also über tagesaktuelle Dinge auch zu berichten und die einzuordnen, oder?
Richtig, genau. Und diese Leute überwiegend sind mittlerweile bei FunFacts engagiert. Zu denen gehöre ich ja auch. Ich habe auch sehr viel satirische Takes zu tagespolitischen Geschehen gemacht. Das hat mich auf Instagram beispielsweise groß gemacht, wenn man das so nehmen möchte. Und ich engagiere mich jetzt auch bei Fun Facts, weil wir mittlerweile ein Kollektiv sind. Weil alleine erreicht man ein paar hunderttausend zusammen in dieser großen Gruppe, die wir sind. Wir sind knapp 200 Kunstschaffende aus der Öffentlichkeit, erreicht man halt ein Millionenpublikum. Und das ist halt unsere Stärke, dass wir jetzt alle Hand in Hand gehen gegen Fake News unterhaltsam, Fakten zu übermitteln.
Da möchte ich direkt mal einhaken, also weil sehr, das ist ja dann das Interessante, da wollt ihr euch ja sozusagen abheben. Also ihr sagt gegen Fake News und so weiter, aber wer entscheidet denn das? Weil wenn du sagst, auch unabhängig, also wenn ihr sagt, ihr kriegt die Informationen im Wesentlichen von Korrektiv, das ist ja eine staatlich finanzierte Organisation, deren Einordnungen, also nicht die Recherche, aber die Einordnung, die sie eben auch ja liefern, auch schon mehrfach dazu geführt hat, dass Medienberichterstattung korrigieren mussten. Also niemand steht ja über den Dingen, ne? Sondern jeder versucht seiner Möglichkeit eben faktengetreu zu sein. Und da verstehe ich noch nicht ganz, wo dann sozusagen da euer Alleinstellungsmerkmal sein soll.
Also Alleinstellungsmerkmal, wie gesagt, in erster Linie, das darf man nicht, sage ich mal, nicht wegschieben, ist halt natürlich der Unterhaltungsgehalt. Also dass man dann halt humoristisch an Informationen rankommt. Dass der Punkt Fakt immer in dem Fall auch, wie Sie das jetzt auch so ein bisschen darstellen, variabel ist in der Hinsicht, dass man auch Fehler machen kann. Da sind wir auch nicht immun gegen, aber wir werden das ehrlich und gerade einordnen. Wir werden das mit Rückgrat machen. So ein Korrektiv, wir sind froh, dass wir mit Korrektiv arbeiten, aber wie gesagt, Fehler, die Korrektiv unterlaufen auch mindestens allen anderen genauso, wenn nicht sogar krasser.
In der Tat, aber da geht es ja eben darum, dann eben auch das, sagen wir mal, selbstkritisch zu behandeln. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt, weil wenn Sie eben sagen, Sie sind alle Faktenfans, so steht es ja auf der Seite, es sind natürlich aber auch Leute dabei, die eben halt auch Meinungen vor allen Dingen haben in der Öffentlichkeit. Also etwa Sarah Bosetti oder Luisa Neubauer, das sind ja Aktivisten. Also wie verträgt sich dann das mit dem Anspruch, eben Fakten zu benennen?
Also das Ding ist, ich habe ja auch eine ganz klare Meinung zur Migrationspolitik beispielsweise. So, die kommt aus meiner Lebensrealität. Die wird natürlich für den einen oder anderen aus der Gesellschaft scharf sein, so, weil meine betroffene Emotionalität da halt mitschwingt. Aber dafür haben wir unsere Leitlinien und die Faktenlage. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht in Raserei verfallen und meine Perspektive aufbinden. Und das ist halt auch das, was ich unter Fakten verstehe, beziehungsweise auch wir. So, wir sind froh, dass diese Menschen dabei sind, weil ich würde auch einer Luisa Neubauer überhaupt nicht ihre Expertise absprechen, auch wenn man das jetzt, also ich finde so Aktivistin, vor allem bei Luisa Neubauer, diese Frau hat Expertise in dieser Materie, die ist sehr gut informiert, was auch, sage ich mal, bei Firmen passiert und was Hintergründe sind etc. Und da vertrauen wir eher auf Stärken dieser Protagonisten. Mhm. Als auf vermeintliche Schwächen.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie Sie das dann eben halt auch trennen, ne? Weil ja eben gerade das Wichtige ist, hatte ich ja anfangs auch schon gesagt, dass man eben Fakten ja versucht, authentisch, echt, wahrheitsgetreu nach Möglichkeit zu benennen. Das andere ist ja eben dann die Einordnung und das ist der entscheidende Knackpunkt. Mhm. Wie ist es jetzt, wann sind Sie jetzt eigentlich dran und sind Sie schon aufgeregt?
Also bei mir, ja, ich bin aufgeregt. Ich bin jetzt erstmal engagiert in den Writers' Rooms. Das heißt, ich werde mir die ganzen Informationen anschauen und versuche, einen Gag zu schreiben für andere. Und mein Hosting in Köln ist am 1. April, was ein sehr glücklicher Tag ist, wie ich finde. Mhm. Und ich bin schon aufgeregt, ja. Aber sehr euphorisch, voller Vorfreude. Ich freue mich sehr, dass wir das auf die Beine stellen konnten. Ich finde das super wichtig heutzutage auch, dass wir unabhängig sind und auch dementsprechend so arbeiten können. Und ich freue mich auch vor allem auf die Entwicklung, die wir machen werden. Ne? Also kann nicht alles perfekt laufen, ist vollkommen klar. Aber ich bin mir sicher, mit den ganzen Leuten, die engagiert sind, wird das richtig, richtig gut. Und wir werden eine tolle Entwicklung hinlegen.
Also wir sind auf jeden Fall alle sehr gespannt und werden das entsprechend verfolgen. Am Montag startet Fun Facts, 15-minütiges Comedy-News-Format mit Comedians und anderen berühmten Leuten. Jeden Abend dann Montag bis Freitag live vor Publikum. Das geht dann wohl auch länger als 15 Minuten, glaube ich. Und dann aber im Video eben in diesem Format und als Podcast auch abrufbar. Und das war Comedian Abdulkader Chahin. Ich bedanke mich.
Dankeschön.
Marty Supreme mit Timothée Chalamet ist ab heute in den deutschen Kinos. Der Film hat schon einen langen Vorlauf in Form einer super erfolgreichen Marketingkampagne. Die kam zum Beispiel in Form von Ping-Pong-Ball-orange gefärbten Sehenswürdigkeiten wie etwa der Freiheitsstatue daher. Chalamet spielt ja da einen durchgeknallten Tischtennis-Champion in diesem Film und Kompressorautorin Jaya Mirani hat sich angeschaut, was diese PR-Kampagne für Marty Supreme so erfolgreich gemacht hat.
Ohne Vorankündigung taucht im November ein Video auf Timothée Chalamets Instagram-Account auf.
And I'm Timothy, I'm Marty and Marty Supreme.
Ein Zoom-Call, 18 Minuten lang, in dem der Oscar-nominierte Schauspieler den MitarbeiterInnen des Indie-Produktionshauses A24 Marketing-Ideen für seinen neuen Film Marty Supreme pitcht. Und das mit einer Ernsthaftigkeit, die zwischen Größenwahn und Selbstironie kaum zu unterscheiden ist.
And then you see the Statue of Liberty, but if it's orange, Now you're thinking Marty Supreme.
Nicht nur die Freiheitsstatue, sondern auch der Taj Mahal, der Eiffelturm und die Pyramiden sollen in dem Orange erstrahlen, für das Timothys Grafikdesigner angeblich 6 Monate gebraucht hat.
Hardcore Orange.
Was auf diesen absurden Zoom-Call folgt, ist einer der erfolgreichsten Indie-Film-Kampagnen seit Jahren. Ein orangefarbener Zeppelin über Kalifornien, das Empire State Building und die Pyramiden tatsächlich orange angestrahlt, Chalamet auf einer Cornflakes-Schachtel und vor allem Marty Supreme in jedem TikTok- und Instagram-Feed. Ein perfektes Beispiel für Culture-Marketing ist das, meint Marketing-Experte und Kreativdirektor Mirko Derbmann.
Dass man sich mit dem, was man anpreist und mit dem, was man vermarkten will, versucht, in allen Teilen der Kultur und in allen Subkulturen relevant zu machen.
Was Chalamet und A24 hier betreiben, wirkt eher wie Performance-Art als Filmwerbung. Dazu braucht es jemanden, der weiß, wie diese Welt klingt. Sonst, so Derbmann, wird es peinlich.
Und Kultur wird insgesamt natürlich immer besser akzeptiert, wenn man kulturelle Signale sendet, als die reine Werbebotschaft. Heute würde man sagen, man nimmt es eher als Content wahr und nicht als Werbung.
Eines der zentralen Elemente, eine schlichte Windbreaker-Jacke mit dem Schriftzug Marty Supreme. Chalamet trug sie zuerst, dann ganz It Hollywood, dann Legenden aus völlig unterschiedlichen Bereichen, von Footballspieler Tom Brady bis hin zur Balletttänzerin Misty Copeland. Vor den Pop-Up-Stores campten Menschen über Nacht. Auf TikTok fragte jemand in die Schlange, warum.
Ich bin ein Riesenfan von Timothy. Vor allem nach der ganzen Promo auf TikTok bin ich besessen von allem, was damit zu tun hat.
Der Film Marty Supreme erzählt die Geschichte von Marty Mauser. Ehrgeizig, arrogant, ein Selbstvermarkter durch und durch. Und genau das ist Chalamet in der Kampagne. Er wurde zu seinem Charakter, zu seinem Film. Das Marketing nutzt auch Chalamets bestehende kulturelle Präsenz, anstatt ihn neu erfinden zu wollen. Und bevor breite Zuschauer in Gruppen überhaupt die Handlung kannten, hatten sie bereits ein Gefühl für die Textur des Films, für seine Farben, seinen Ton, seine Haltung und seinen Humor.
Aber ich glaube, das Faszinierende ist wirklich, dass alle denken, es ist ein super Film, er ist total geistreich. Das ist ein Film, der uns was bedeuten könnte und relevant ist, ohne dass ich jetzt zum Beispiel oder irgendjemand, mit dem ich gesprochen hätte, der ihn noch nicht gesehen hat, weiß, was genau passiert oder worum es geht.
Diese Methode hat Vorläufer in der Filmwelt. Einer der bekanntesten ist der Horrorfilm The Blair Witch Project aus dem Jahr 1999. Für sehr wenig Geld gedreht, behauptete der Film, echtes Found Footage zu sein. Monate vor der Premiere hatten die Macher eine Guerilla-Marketing-Webseite gelauncht, die mit fiktiven Polizeiberichten, Zeitungsartikeln und Tagebucheinträgen die Mythologie des Films aufbaute. Culture Marketing avant la lettre. Ein neueres Beispiel für diese Art des Filmmarketings, fast schon Method Marketing, ist Barbie. Warner Brothers investierte über 150 Millionen US-Dollar in die Marketingoffensive für Greta Gerwigs Film.
Und das ist nochmal eine ganz andere Marke und eine ganz andere Strategie, weil auch das Cultural Marketing ist, aber eben an einer Ikone schraubt.
Was A24 mit Marty Supreme gelungen ist, funktioniert anders. Nämlich präzise abgestimmt auf die Art, wie Menschen heute Popkultur konsumieren. Für viele im Indie-Kino-Bereich gilt die Kampagne deshalb bereits als neuer Maßstab. Aber eine universelle Formel ist sie nicht. Um Erfolg zu haben, braucht es viele Zufälle und genau die richtige Mischung, so Kreativdirektor Mirko Derbmann.
Am Ende ist es so, dass es hier einfach alles zusammenpasst. Timothy Chalamet ist der richtige Typ, um diese Rollen zu spielen. Und man sieht auch, dass es allen Spaß macht. Dann kann man jede bescheuerte Idee mal machen. Aber das geht nicht, wenn man für 170 Millionen Dollar Produktionsbudget gerade stehen muss.
Die Kampagne war jedenfalls ein voller Erfolg. Marty Supreme erzielte bisher schon über 150 Millionen Dollar an den Kinokassen. Und doch, Ryan Coogler's Sinners, einer der erfolgreichsten Originalfilme seit langer Zeit, kam zum Beispiel ohne all das aus. Kein Zeppelin, kein orangenes Empire State Building, nur eine klassische Pressetour, ein guter Film und Mund-zu-Mund-Propaganda. Manchmal, offenbar, reicht das nämlich auch.
Marty Supreme, ab heute in den Kinos und an dieser Stelle eine Empfehlung. Ich konnte nämlich schon sehen, ich glücklicher.